Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Wer soll im Kampf gegen den Klimawandel mehr zahlen? Da hat Lena Schilling, die grüne Spitzenkandidatin für die EU-Wahl, konkrete Vorschläge, aber auch wie sie gewisse internationale Konfliktherde sieht und was sie im EU-Parlament gerne anders machen würde. Das möchte ich jetzt eben jene Lena Schilling fragen und damit schönen guten Abend.
Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
Frau Schilling, fangen wir damit an, dass Sie gesagt haben, es gibt Menschen, die mehr quasi Klimaschaden verursachen und die sollen mehr zahlen. Damit meinen Sie wahrscheinlich die Superreichen.
Ja, jedenfalls. Also wir sehen das relativ klar. Die reichsten 10% verursachen mehr als die Hälfte der Treibhausgasemissionen. Und es gibt einfach manche Dinge, wo man sich wirklich fragen muss, muss denn das sein? Müssen Menschen mit Privatjets fliegen? Muss es Superjachten geben? Und ich finde die Frage zu stellen und offen zu diskutieren wichtig. Und gleichzeitig aber festzustellen, dass vor allem die Menschen mit wenig Einkommen unter der Klimakrise viel härter leiden. Das heißt, wir haben eine totale Ungleichheit. Und man kann sich das ja anschauen. Die Menschen zum Beispiel, die in Städten, in dicht gebauten Gebieten wohnen, die in kleinen Wohnungen wohnen, die sich im Sommer Klimawandelanpassung nicht leisten können. Gerade ältere Menschen, das ist wirklich ein Problem. Und wir sehen, es gab letztes Jahr in Europa 60.000 Hitzetote. Und die Tendenz steigt. Das heißt, es ist auf jeden Fall auch eine Einkommensfrage. Und deswegen muss man, glaube ich, sich überlegen, wie man Klimaschutz machen kann, der den Menschen, die wenig Einkommen haben, mehr Freiheit gibt und uns allen mehr Freiheit gibt und gleichzeitig zu überlegen, okay, wie kann man das dann finanzieren und wer sollte eben vielleicht ein bisschen weniger Emissionen verursachen.
Gut, aber jetzt ist es nicht realistisch, dass die Leute, die mit Privatjets fliegen, damit aufhören werden und auch die Superjachten von der Côte d'Azur bis zur Costa Smeralda werden nicht von einem Tag auf den anderen verschwinden. Wie hoch würden Sie die denn besteuern?
Naja, also zum Beispiel ist ja in der Kommission gerade ein Vorschlag auch immer wieder diskutiert worden zu einem Privatjet-Verbot. Also der Frage, ob man nicht einfach sagt, Leute, Privatjets sind nicht mehr zeitgemäß, macht man immer. Und da geht es um politische Aushandlungsprozesse, da geht es um die Frage, wie wir damit umgehen. Und wie gesagt, das ist ja nicht ein Vorschlag, der von mir kommt, sondern der tatsächlich von der Europäischen Kommission kommt. Und für mich ist eher jetzt gerade die Frage, wofür ich mich einsetze, ist beim Klimaschutz eben nicht drüber zu reden, worauf wir verzichten müssen, weil also die meisten von uns müssen auf den Privatjet nicht verzichten, ich jedenfalls nicht. Aber zum Beispiel ist Zugfahren im europäischen Vergleich viel teurer als Fliegen. Manche Zugstrecken kosten 30 Mal so viel wie das Flugticket. Und deswegen haben wir jetzt vorgeschlagen, oder habe ich jetzt vorgeschlagen, einen Europatarif zu etablieren. Das heißt, dass pro Kilometer zwischen den Hauptstädten nur 10 Cent gezahlt werden. Das würde zum Beispiel beim jetzigen Preis heißen, dass ein Zug von Wien nach Berlin 68 Euro kostet, von Wien nach Paris ein bisschen über 70 Euro. Im Moment sind beide Preise weit über 200 Euro. Und damit Menschen einfach die Wahlfreiheit zu geben, wie möchte man denn von A nach B kommen, weil Mobilität darf halt auch einfach keine Frage von kann ich es mir leisten sein.
Apropos kann ich es mir leisten, Sie haben es schon angesprochen, natürlich leiden Einkommensschwächere mehr unter dem Klimawandel, weil sie weder, jetzt werden sie vielleicht mit Klimaanlagen nicht so froh sein, aber sie können viel nicht nachrüsten. Gleichzeitig sind das aber auch die Gruppen, die zum Beispiel am wenigsten Verständnis für höhere CO2-Besteuerung haben. Wie wollen Sie diese Menschen überzeugen oder verstehen Sie, dass das manche Menschen wirklich überfordert?
Ich verstehe total, dass wenn man über den CO2-Preis reden würde, der alle Menschen gleich trifft und der alle, wo alle Menschen gleich betroffen sind, das ist dann natürlich auch ein Eingriff. Aber, und deswegen ist wichtig, dass wir über zum Beispiel Gegenfinanzierungen reden, vor allem bei den Einkommensschwächeren. Also wie man dann zum Beispiel einen Klimabonus auszahlen kann, der denen mehr hilft. Aber, und eben weiterzugehen, mein Ansatz ist in erster Linie zu sagen, ich möchte, dass die Menschen sich das leisten können, mit dem Zug zu fahren, dass es billig und einfach verfügbar ist. Und das ist der Grundtenor. Es geht in erster Linie für mich nicht darum, irgendwas zu verbieten, sondern die Möglichkeit zu schaffen, billig und gut von A nach B zu kommen, aber auch generell klimafreundlich zu leben. Die klimafreundliche Alternative muss einfach immer die beste und leistbarste sein. Und dafür trete ich an.
Jetzt ist natürlich so wie sehr viele Themen, die mit Wissenschaft zu tun haben, auch der Klimawandel ein polarisierendes Thema, das wissen Sie. Es gibt natürlich auch eine Stammklientel der Grünen, die Sie genau deswegen wählen, aber halt sehr viele andere die entweder den Klimawandel leugnen oder die sagen, es gibt ihn zwar, aber das sei Hysterie und man soll nicht so übertreiben. Wie legen Sie das im Wahlkampf an?
Naja, einerseits geht es natürlich darum, Menschen zu überzeugen. Und wir haben einen ganz klaren wissenschaftlichen Konsens. Hinter dem IPCC-Bericht und den internationalen Klimaberichten stehen 98% aller Wissenschaftlerinnen. Mhm. Das ist wirklich, wirklich viel. In kaum einem Bereich gibt es eine so klare, eindeutige Sicht auf ein Phänomen. Jetzt reden wir bei der Klimakrise, aber eben, und ich glaube, das ist oft falsch gelaufen. Das ist nichts, das irgendwann stattfindet. Das ist nichts, das weit weg stattfindet. Wir können direkt hier nach Europa schauen. Wir können über die brennenden Traumstrände in Europa im Sommer reden, die dann evakuiert werden müssen. Mhm. Wir können darüber reden, dass wir die ersten Male wieder über Wasserknappheit in Europa gelesen haben, über die Naturkatastrophen, die Österreich treffen, über die Dörfer, die in Kärnten weggeschwemmt wurden. Die Klimakrise ist ja schon da und die Folgen treffen Menschen, ohne dass sie was dafür können. Und deswegen würde ich gern diese Fragen verbinden und sagen, hey, lasst uns nicht drüber diskutieren, ob es das gibt oder nicht. Wir sehen, es gibt's. Lasst uns überlegen, wie wir sinnvoll damit umgehen und wie wir dafür einstehen können, dass es für die allermeisten Menschen einfach besser wird.
Das ist natürlich Ihr Hauptthema. Sie kommen ja auch aus dem Klimaschutzaktivismus. Aber was sind noch die Themen, die Ihnen für die EU wichtig sind, also als Vertreterin Österreichs?
Naja, ich trete ja nicht nur für Klimaschutz an, weil ich Klimaschutz wichtig finde, sondern weil ich soziale Gerechtigkeit extrem wichtig finde. Ich habe diese Verteilungsfrage schon gerade schon angesprochen. Mir ist wichtig, dafür einzustehen, dass wir 2024 endlich tatsächlich drüber reden, wie es zum Beispiel sein kann, dass Frauen und Männer nicht gleich viel verdienen. Reden wir über Lohntransparenz, reden wir darüber, dass wir seit 30 Jahren fordern, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und wir sind noch immer nicht da. In Österreich noch weiter weg. Wir können aber auch zum Beispiel über geopolitische Auseinandersetzungen reden. Das Klimathema hat ja mit vielem zu tun. Wenn wir uns jetzt anschauen, woher unser Gas kommt, das ist einerseits Russland, ein Regime, muss man leider sagen, dass die Ukraine...
Immer noch zu 86%.
Genau, immer noch zu 86%. Und das heißt, wir sind ja abhängig von Regimen, die menschenverachtend sind. Da geht es um eine geopolitische Frage. Da geht es um die Frage von Energiegewinnung und Energieversorgung. Da geht es um die großen wirtschaftlichen Fragen. Und genau da wäre zum Beispiel für mich ein Ansatz und die Frage... Warum schaffen wir es nicht schneller, erstens auf Erneuerbare umzusteigen, also auf Solar, auf Wind, auf Wasserkraft, auf Wärmepumpen, Geothermie und gleichzeitig dann festzustellen, jetzt hat die Leonore Gewessler ein Gesetz vorgelegt, wo es genau darum geht, nämlich diesen Ausstieg aus russischem Gas auch zu schaffen. Jetzt wissen wir, unter der Sebastian-Kurz-Regierung, davor wurde noch ein Knebelvertrag mit der OMV geschlossen, wo wir eigentlich nicht wirklich rauskommen. Jetzt muss man den Weg finden. Aber das sind ja die ganz großen Fragestellungen. Und die meisten Länder, aus denen wir Öl und Gas beziehen, meinen es nicht besonders gut mit Menschenrechten und Frauenrechten. Und die Frage ist, wollen wir das? Meine Antwort darauf wäre nein.
Aber woher wollen sie es beziehen? Weil das Problem ist, wenn man Russland aufgibt und dann nach Katar reist.
Ja, ja.
Das hat aber die Leonore Gewessler schon auch gemacht. Das ist auch nicht gerade ein menschenrechtsfreundliches Regime.
Ich glaube, das ist das Grundproblem. Also das ist genau der Punkt im Moment. Wenn wir uns überlegen, wie viel Gas wir aus Russland beziehen, dann ist es ja auch irgendwo leider sogar eine moralische Frage, weil wir diesen Krieg indirekt mitfinanzieren. Und da ist natürlich die Frage, wie geht man in dieser geopolitischen Situation um? Langfristig wird das aber heißen, wegzukommen von Fossilen und für Unabhängigkeit. Die einzige Form der Energieunabhängigkeit ist, wenn wir selber schaffen, diese Energie herzustellen und als Europäische Union Lösungen finden, die uns nicht mehr von Ländern abhängig machen, wo Frauen gesteinigt werden.
Zum Beispiel. Sie haben jetzt das Stichwort gegeben, auch mit der Ukraine, dass wir natürlich indirekt den Krieg damit mitfinanzieren. Was ist da Ihre Position? Wie sollte sich Österreich gegenüber diesem russischen Angriffskrieg in der Ukraine verhalten?
Ich glaube, wichtig ist, dass wir als neutraler Staat uns nicht einfach die Hände hochheben und sagen, na, wir haben damit nichts zu tun, sondern in dieser Neutralität und in dieser Rolle, die wir haben, das machen und unsere Verantwortung ernst nehmen. Und das bedeutet in erster Linie mal humanitäre Hilfe zu leisten. Das heißt, und das ist ja passiert, da wo Stromnetze zusammenbrechen, helfen die Stromnetze wieder aufzubauen. Wir haben Aggregatoren geschickt für die Spitäler, dass dort die Kinder und die älteren Menschen nicht einfach sterben, weil der Strom wegfällt. Man hat dafür gesorgt, dass es Heizräume gibt, wo Menschen im Winter hin können. um genau diese Dinge geht es. Und dann sich zu überlegen, wie man aktiv die Zivilgesellschaft dort auch stärken kann und da wirklich aktiv helfen kann. Aber mein Plädoyer ist für die Neutralität, aber für eine aktive Neutralität, die dann natürlich nichts mit einem Militärbündnis zu tun hat. Mhm. Aber sehr wohl kann man sagen, wir sind Teil einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Und daran sollten wir uns auch beteiligen.
Mhm. Jetzt wissen Sie, dass auch dieses Thema sehr stark polarisiert und natürlich von der FPÖ jetzt getriggert wird, dass Österreich nicht mehr neutral sei. Was antworten Sie da der FPÖ?
Man kann sich das Neutralitätsgesetz anschauen, da stehen drei Punkte drin und im Grunde geht es darum, dass wir keinem Militärbündnis beitreten und keine Waffen aktiv liefern. Das tun wir nicht, das sollten wir nicht, aber alles andere steht nicht in diesem Gesetz. Mhm. Alles andere ist ein Zurücknehmen aus einer gemeinsamen politischen Verantwortung. Und ich finde ja auch schade, wenn man Österreich damit kleiner macht. Wir als ein Land, das dieses Privileg hat, auch neutral zu sein, wir können das ja einsetzen. Und das nicht zu tun, finde ich extrem schade, auch in einem, nach einem außenpolitischen Standing. Wir reden dann immer über Österreich als das Land der Diplomatie, ja, fangen wir das halt auch wieder an und erarbeiten wir uns die Rolle, indem wir das, was wir eh schon machen, wir leisten ja wirklich auch viel humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit und Co., aber das noch aktiver zu gestalten und aktiver zu kommunizieren.
Das heißt, da ist Ihnen Außenminister Schallenberg zu passiv?
Ich glaube, mehr wird jedenfalls gehen und vor allem eine langfristigere Strategie, die gemeinsam mit der Europäischen Union abgesprochen ist. Das ist, was ich mir auch wünsche und mitnehme, dass wir eben jetzt nicht, und das ist, was wir ja vor den Wahlen sehen, dass rechte Parteien stark werden, rechtsextreme Parteien stark werden, die sich sehr auf einen nationalistischen Ansatz fokussieren, die den Staat, den eigenen als das Größte sehen und alles andere irgendwie liegen lassen. Und so werden wir aber gemeinsam große Krisen nie lösen. Also wenn jedes Land seine eigene Außenpolitik macht, dann können wir nicht mehr über eine gemeinsame Union sprechen. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass die Kräfte gestärkt werden und dass diejenigen sich zusammensetzen, die ein Interesse daran haben, dass wir meinen, okay, es gibt eine Klimakrise, die betrifft uns alle über Ländergrenzen hinweg. Es gibt außenpolitische Situationen, die betreffen uns alle über Ländergrenzen hinweg. Es gibt soziale Fragen, die wir uns stellen müssen, die treffen uns auch über Ländergrenzen hinweg. Also gehen wir die doch auch bitte gemeinsam an.
Jetzt treten an sich vier pro-europäische oder pro-EU-Parteien an. Eine, die je nach Auslegung anti-EU ist oder EU-kritisch ist, nämlich die FPÖ, die aber wiederum zumindest in Umfragen auf Platz 1 liegt. Wie erklären Sie sich diese doch sehr, sehr starke EU-Skepsis in Österreich, weil in allen internationalen Umfragen kommt Österreich immer am EU-skeptischsten von allen EU-Ländern rüber?
Das besorgt mich auch, ehrlich gesagt, aber ein bisschen verstehe ich es ja auch. Wir reden über Brüssel und die EU immer als irgendwas, das ganz weit weg irgendwo da oben stattfindet. Die da oben, die voll viel Geld kriegen und keiner weiß, was die eigentlich machen. Und das gilt halt aber aufzubrechen. Zu sagen, wenn man diesen Schritt geht, und das versuche ich gerade, mitzunehmen, was heißt das? Was bedeutet das? Was ist der Weg? Und gleichzeitig aber festzustellen, Politik findet in Gemeinden statt, Politik findet in Schulen statt, Politik findet auf der Straße statt, Politik findet auf nationaler Ebene statt und dann auf europäischer. Und diese Ebenen mehr zusammenzudenken und zum Beispiel klarzumachen, worum geht's denn eigentlich? 80% der Gesetze werden in der EU gemacht, die wir dann hier verabschieden oder die hier umgesetzt werden. Und da geht's zum Beispiel, reden wir über das Renaturierungsgesetz, da geht's um unsere Böden, da geht's um unsere Wälder, da geht es um unser Wasser. Wenn wir über ein Lieferkettengesetz sprechen, geht es darum, dass wenn wir einkaufen gehen und vom Supermarktregal stehen, auch wissen, was da drin ist. Dass wir als Konsumentinnen eine Idee haben, wenn wir was einkaufen, wo ist das hergestellt, wie ist das hergestellt, sind Umweltstandards eingehalten, sind Menschenrechtsstandards eingehalten, ist das mit Kinderarbeit gefertigt oder nicht. Da geht es um ganz klare Interessen für jeden Einzelnen. Und ehrlicherweise ist doch schön, wenn die Europäische Union der Ort ist, wo wir auch die großen Konzerne, die international agieren, dazu bringen, sich an dieselben Regeln zu halten wie Leute und Betriebe, die hier im Land sind.
Eine Frage, die derzeit die EU und natürlich uns alle beschäftigt, also auch in den Mitgliedstaaten und in der Welt, ist jetzt natürlich die mögliche Eskalation nach dem Angriff des Iran, also des Mullah-Regimes des Iran auf Israel mit 300 Raketen, die eindeutig als Ziel hatten, Schaden anzurichten. Sie kommen aus der Klimabewegung und ich will jetzt nicht generalisieren, aber im Normalfall ist man da eher, also siehe Greta Thunberg, eher sehr anti-amerikanisch eingestellt, anti-israelisch eingestellt. Ich weiß, dass es bei Ihnen anders ist, aber ich muss Sie trotzdem fragen, wie sehen Sie denn diese Eskalation jetzt und wie sollte sich die EU da verhalten?
Ich fand die Bilder ehrlich gesagt extrem schockierend. Also Schattenangriffe und Co. hat es ja früher schon gegeben, aber jetzt diesen direkten Angriff, diesen direkten Anschlagversuch in Wahrheit, ja, der ist zu verurteilen in allem, was es ist. Und ich finde, wir haben das ja davor auch gesehen. Also was in diesem Regime passiert im Iran, das sind Frauen, die in ihren Protesten extrem mutig sind. Das sind ehrlicherweise Vorbilder für mich, wo ich sehe, wo Menschen sich trauen aufzustehen, obwohl sie die Konsequenzen kennen. Und das ist ein Regime, das Frauenrechte unterdrückt, das Menschenrechte unterdrückt, wo Meinungsfreiheit keine Rolle mehr spielt. Und dann diese außenpolitischen Angriffe, natürlich ist das besorgniserregend. Und deswegen finde ich, das Erste ist ganz klar, meine Solidarität ist mit Israel in dem Fall ganz, ganz klar. Und was sollte die EU machen? Sich überlegen, wie man damit umgeht. Und es ist für mich so schwer, als junge Frau, die irgendwie im Frieden aufgewachsen ist, dann über Verteidigung zu reden. Aber da müssen wir uns auch überlegen, zum Beispiel, wenn die Raketen nicht abgefangen worden wären vor Israel, was wäre dann passiert? Und das ist eine Debatte, die wir, glaube ich, einfach auch ehrlich führen müssen, auch wenn das schmerzt.
Weil Sie jetzt die mangelnden Frauenrechte im Iran ansprechen, und da wurden ja auch junge Mädchen, Frauen zu Tode geprügelt, das muss man auch sagen, weil sie sich geweigert haben, einen Hijab, also diese eigentlich Vollverschleierung zu tragen. War die EU, waren auch die nationalen Regierungen da zu wenig solidarisch mit den Frauen, die eben mutig versucht haben, aufzustehen gegen dieses Unrechtsregime?
Ich weiß nicht, ob zu wenig solidarisch. Ich bin auch nicht diejenige, die generalisierend über das urteilt, was die Europäische Union und alle anderen Staaten gemacht haben. Aber ich glaube, das, was für mich schon klar ist, ist, dass wir vielleicht noch viel solidarischer sein müssen. Gerade in solchen Regimen, gerade in Diktaturen, wo Menschen den Mut haben und aufstehen. Das war ja in Russland auch so, wo dann wirklich Aktivistinnen für Frieden einstehen, Aktivistinnen dafür einstehen, dass wieder Demokratie herrscht. Im Iran diese Frauenproteste, diese Bilder, es hat mich unfassbar berührt. Und da viel solidarischer zu sein und da viel mehr auch zu verstehen, hey, das könnte auch ich sein, ist, glaube ich, wichtig. Und gleichzeitig aber eben nicht nur in dieser Betroffenheit zu verharren, sondern sich gut zu überlegen, was es eben bedeutet, wenn solche Kräfte an die Macht kommen.
Dann kehren wir zurück noch zum EU-Wahlkampf. Da, was unterscheidet Sie zum Beispiel von SPÖ-Spitzenkandidaten Andreas Schieder oder vom NEOS-Spitzenkandidaten Helmut Brandstätter?
Ich glaube, ich bringe einfach eine andere Perspektive mit. Ich bin keine Berufspolitikerin, war nicht zig Jahre in einer Partei und habe auch kein Parteibuch, sondern ich trete an, weil ich daran glaube, dass es Dinge gibt, die man verbessern kann und dafür kämpfe. Und ich habe das jetzt jahrelang auf der Straße getan, ich habe das in Schulen getan, ich habe das überall dort getan, wo ich Möglichkeiten hatte. Und jetzt möchte ich dorthin gehen, wo die großen Hebel liegen und möchte auch eigentlich mir selber und den Menschen, die hinter mir stehen, versprechen, jeden Schritt davon mitzudokumentieren. Und das, was in Österreich passiert, ins EU-Parlament mitzunehmen und das, was im EU-Parlament passiert, wieder zurück nach Österreich zu bringen. Das, was drinnen passiert, soll man draußen noch hören. Und dafür trete ich an und hoffe sehr, einen guten Job zu machen und viele Menschen zu erreichen.
Wie sehr kommt Ihr Eintritt in die Politik bei Ihren ehemaligen Kolleginnen und Kollegen im Klimaaktivismus an?
Ich glaube, recht gemischt. Also am Anfang war es durchwegs positiv und jetzt ist natürlich klar, mit Zuspitzungen im Wahlkampf und so weiter, gibt es einfach Gruppierungen, mit denen ich enger zusammenarbeite und wo es klar ist, dass es da mehr auch Schnittflächen gibt in unseren Weltbildern, und dann gibt es Gruppen und Personen, die das nicht so super finden. Aber es gibt beides und ich finde auch wichtig, die Diskussion drüber zu führen. Also wir alle.
Legt man Ihnen das ein bisschen als Verrat aus?
Das weiß ich nicht, und wenn das so ist, glaube ich, ist wichtig, die Diskussion mit den Leuten zu führen, weil die große Frage, die ich mir stelle und warum ich antrete, ist, wie verändern wir Systeme, wie können wir es schaffen, tatsächlich die notwendigen Veränderungen voranzubringen, wie eine Mobilitätswende, wie eine Energiewende, wie mehr soziale Gerechtigkeit. Und ich war auf der Straße, ich bin noch immer Aktivistin und jetzt versuche ich einen anderen Weg. Aber es ist eine Aushandlungssache. Ich glaube, niemand von uns weiß, wie man Gesellschaft gestaltet. Wir müssen darum ringen und um Interessen und diskutieren und streiten. Mhm. Und darauf freue ich mich.
Mhm. Mit welchen Gruppen haben Sie ein besseres Understanding, also eine stärkere Kooperation, und mit welchen weniger?
Naja, ich glaube, das ist relativ breit gefasst. Also zum Beispiel Zulu-Bau bleibt, gibt es natürlich extrem gute Verbindungen und auch sehr viel Solidarität. Und ich habe ja zum Beispiel auch mit Gruppen vor meinem Antritt geredet darüber, und Lobau bleibt war eine solche. Auch mit Fridays for Future gibt es ein sehr geklärtes Verhältnis, aber ich finde die Arbeit, die die Aktivistinnen machen, super wichtig. Mhm. Und da gibt es auch einfach ein großes Verständnis für die gegenseitige Arbeit und die gegenseitige Rolle, denke ich. Und klar, ich glaube, dann gibt es natürlich Gruppen, mit denen man immer wieder mal zusammenstößt, wenn man einfach unterschiedliche Theorien hat, wie man das macht.
Letzte Generation zum Beispiel, also die Klimakleber-Aktivisten.
Ich glaube, wir haben ganz unterschiedliche Strategien und wir üben auch Kritik an den unterschiedlichen Strategien und versuchen, die weiterzuentwickeln, was ja grundsätzlich auch gut ist. Aber persönlich ist es eigentlich in Ordnung.
Und als letzte Frage, was ist Ihr Wahlziel?
Naja, das habe ich jetzt schon einmal angekündigt, 500.000 Stimmen für den Klimaschutz. Ich finde, in Prozent zu rechnen oder wie auch immer, das ist irgendwie weit weg. Es geht ja wirklich um jede einzelne Stimme an der Wahlurne. Es geht an dem Tag dann darum, wofür man sich entscheidet. Und 500.000 Stimmen für den Klimaschutz, das ist das deklarierte Ziel.
Gut, dann vielen Dank, Lena Danke Schilling, für dieses Interview. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht's mit dem nächsten Interview gleich weiter. Bleiben Sie dran.